14 Tagen, da sprach ich ja mit euch das Thema durch Lebensplanung. Wie plane ich mein Leben so, dass ich ein Wohlgefallen meines Herrn bin? Ewald hat das heute Morgen schon angesprochen. Wie plane ich meinen Tagesablauf? Bin ich da in Verantwortung vor meinem Gott oder lebe ich einfach so dahin? Das ist, glaube ich, entscheidend, wie dann auch der Herr uns segnen kann. Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollendet sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, indem ich auch von Christus ergriffen bin. Eines aber tue ich, vergesse, was da hinten ist, und strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Ich jage nach dem Ziel, das ich anschaue, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christo Jesu, Philipper 3, 12 und 14. Zur Planung unserer völligen täglichen Hingabe an unseren Herrn, da habe ich euch ein Weihegebet ja vor 14 Tagen mal vorgestellt. Das ist natürlich nur ein Vorschlag. Jeder kann das natürlich machen, wie er das denkt. Nur ist es, glaube ich, ganz hilfreich. Es sind übrigens die maßgeblichen Elemente des Vaterunser damit eingearbeitet, aber eben beschränkt auf die Hingabe, auf die absolute Weihe unserem Gott. Da geht es jetzt nicht um Fürbitte, um Bitte, was mir alles werden soll, sondern es geht um unseren Gott selber. Und ich denke, wenn wir da den Fokus drauflegen, wenn wir da die Priorität setzen, dann wird uns alles andere sowieso zufließen. Es geht zum Ersten um die Herrlichkeit des Herrn über meinem Leben. Was hat es mit dieser Herrlichkeit auf sich? Im Alten Testament wird die Herrlichkeit Gottes als Feuer, als Licht und als Wind seiner offenbarten Gegenwart dann wahrgenommen. Und dieses Strahlen zeichnete sich sogar an dem Angesicht Moses, ob wir erinnern uns an die entsprechende Schriftstelle, der sich dann ja tagelang in der Gegenwart Gottes aufhielt und das dann noch eine Zeit nachleuchtete. Er musste sogar ein Tuch vor sich auf sein Angesicht legen, damit er dem Volk begegnen konnte. Der Prophet Jesaja sagt, dass Gott seine Herrlichkeit keinem anderen gibt. Wow. Das finden wir in Jesaja 12, 8 und Jesaja 48, Vers 11. Zweimal steht es ausdrücklich definitiv so in der Schrift. Aber nun steht Johannes 17, Vers 5, und das scheint ein Widerspruch zu sein. Und verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Jesus beansprucht also diese Herrlichkeit auch. Und das zeigt, dass Jesus natürlich absolut Gott ist. Gott alleine hat die Herrlichkeit für sich in Anspruch genommen und ist die Herrlichkeit in Person. Mit dem Gebet, dass der Vater ihn verherrlichen möge, schließt der Herr sein Leiden mit ein. Das möchte ich in diesem Zusammenhang mit erwähnen, von Leiden zur Herrlichkeit. Und die Leiden werden mit zur Verherrlichung gezählt. Jesus sagt, wenn das Menschensohn einmal verherrlicht sein wird, und er meinte damit seine Kreuzigung. Ja, wenn wir die Verherrlichung, wenn wir von der Verherrlichung denken, denken wir immer, Herr, herrlich, das ist toll, das ist nur, es ist auch Leiden. Ja, das gehört mit dazu. Und das gehört auch zu unserem Leben, da komme ich gleich noch zu. Jetzt wird der Menschensohn in seiner Herrlichkeit sichtbar und auch die Herrlichkeit Gottes wird durch ihn offenbar. Und wenn der Menschensohn die Herrlichkeit Gottes sichtbar gemacht hat, dann wird auch Gott die Herrlichkeit des Menschensohnes offenbar machen. Das wird bald geschehen. Das sagt Jesus Johannes 13 kurz, bevor er dann ans Kreuz ging. Und das ist, das möchte ich sehr deutlich machen heute Morgen, das ist die Berufung seiner Jünger. Ich glaube, dass wir unsere Berufung noch viel zu tief ansetzen. Ja, wir sind Menschen, wir sind Sünder natürlich und vergleichen uns dann mit anderen Menschen. Ist ja auch irgendwo richtig, wir müssen natürlich auch hier in diese Welt hineinpassen. Nur, eigentlich sind wir Fremdkörper, im positiven Sinne, weil wir vom Himmel her kommen, weil wir vom Himmel her von Gott erneuert wurden, geboren wurden, sagt ja die Bibel. Und diese Berufung, die wir damit haben, die soll heute Morgen wieder neu deutlich werden. Und die Herrlichkeit, jetzt kommt es nämlich, und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, Das ist selbstverständlich, dass Jesus die ganze Herrlichkeit Gottes hat. In ihm ist die ganze Herrlichkeit, in ihm ist die Fülle des Geistes. Er ist der Inbegriff der Herrlichkeit Gottes, so darf man sagen. Und nun sagt Jesus, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, die habe ich ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, wie auch wir oder gleich wie wir eins sind. Gott gibt seine Herrlichkeit niemandem anderen. Und jetzt steht hier, dass der Herr sagt, meine Herrlichkeit gebe ich ihnen. Was bedeutet das? Dass der Herr uns mit einbezieht in seine göttliche Berufung. Dass der Herr uns mit hineinnimmt in seine göttliche Familie, so möchte ich mal sagen. Das ist nämlich die Neugeburt. Wir sind von oben her geboren. Wir sind nicht nur Geschöpfe, das auch. Aber wir sind durch die Wiedergeburt, die der Geist Gottes gewirkt hat in uns, zu göttlichen Geschöpfen geworden. Nicht, dass wir Götter sind. Wir sind immer noch abhängig, absolut abhängig von unserem Gott. Und von uns aus sind wir überhaupt nichts. Aber mit ihm zusammen sind wir herrlich, herrlich gemacht. Und das soll uns bewusst werden, was das bedeutet. Und entsprechend dem wollen wir dann natürlich auch leben und wollen wir auch unsere Berufung dann ausleben. Sicher muss uns das der Heilige Geist bewusst machen, sodass wir das richtig verinnerlichen können. Aber dazu kommt dann noch, dass wir in der absoluten Gemeinschaft mit ihm diese Herrlichkeit dann auch wahrnehmen sollen, was die Menschen vor Pfingsten an Jesus ja überhaupt gar nicht wahrnehmen konnten. Außer Petrus, außer Jakobus und Johannes. Denn als Jesus auf dem Berg der Verklärung mit ihnen ging, das waren ja die auserwählten drei Jünger, da mit einem Mal sahen sie seine Herrlichkeit. Sie sahen sie wirklich. Die anderen Menschen haben die Herrlichkeit Jesu überhaupt nicht gesehen. So, was? Das ist ein Zimmermannssohn, nicht wahr? Der stammt doch da aus, wo stammt er denn überhaupt her? Ne? Aus Nazareth oder so? Also hör mal, was kommt denn da von Gutes und so? Und die haben keine Ahnung gehabt, was Jesus war, weil er in menschlicher Gestalt war und weil sie seine Herrlichkeit nicht sehen konnten. Johannes 17 heißt es dann, Vater, ich will, und was Jesus will, wird auch geschehen, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, auf dass sie meine Herrlichkeit schauen. Wir sind berufen, die Herrlichkeit Jesu zu sehen, in der Herrlichkeit Jesu selber zu leben. Ist das nicht herrlich? Johannes bezeugt zum Beginn seines Evangeliums, dass die Jünger seine Herrlichkeit geschaut haben. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, so sagt er wörtlich. Eine Herrlichkeit als eines eingeborenen Sohn vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Somit beginnt Johannes sein Evangelium. Also er hat natürlich in erster Linie daran gedacht, als sie auf dem Berg der Verklärung waren und Jesus mit einmal leuchtet und mit einmal fing die himmlische Leuchtkraft durch Jesus hindurch zu leuchten und sein Kleid wurde so weiß, wie es kein Färber weiß färben kann. Doch auch die Wunder, die Jesus tat, offenbarten natürlich seine Herrlichkeit. Zum Beispiel, als er Wasser zu Wein machte. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Was müssen die Menschen empfunden haben, als er schon in Verwesung begriffene Lazarus aus dem Grab ausstieg? Ja? Zu Martha hat dann Jesus kurz vorher noch gesagt, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glauben würdest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Die Herrlichkeit Gottes offenbarte sich, dass der in Verwesung begriffen hat. Und wir müssen uns das mal vorstellen, der kommt aus dem Grab raus. Das ist verrückt. Und wer dann noch nicht glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist, der muss eine Klatsche haben, oder nicht? Wer das direkt miterlebt hat. Ja, das ist alles aus einer präbiologischen Suppe von ganz alleine entstanden. Oh, wenn ich das schon höre. Jesus sprich zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, du würdest die Herrlichkeit Gottes sehen. Mein Gebet ist, dass ich ständig im Bewusstsein seiner Gegenwart leben und auch in seiner Vollmacht handeln kann. Ich bin sowas von unzufrieden, dass ich nicht in der Vollmacht Jesu so handle, wie ich mir das so vorstelle. Und ich strecke mich danach aus. Meine Geschwister, ich möchte euch heute Morgen mit hineinnehmen, dass wir ständig, jeden Tag, wirklich jeden Tag, uns neu dem Herrn wirklich weihen. Ich meine wirklich weihen. Ich sag gleich noch, was Weihe im Einzelnen bedeutet. Und wenn wir das tun, wenn wir das jeden Tag tun, und wenn wir dranbleiben und nicht wieder luschig werden und nicht wieder, ach, na ja, es kommt nicht so drauf an, wird alles nicht so heiß gegessen wie gekocht. Nein, wir sind da ganz extrem. Aber nicht fanatisch, sondern voller Liebe. Und wir weihen uns dem Herrn Tag für Tag. Wisst ihr, was passiert? Wir werden immer mehr umgestaltet, immer mehr wird das an uns sichtbar, immer mehr wird die Vollmacht Jesu, wird sie greifen. Und sie wird auch hier in der Gemeinde greifen. Ich glaube, wenn wir dranbleiben, wenn wir wirklich dranbleiben, in dieser heißen Weise, in der heiligen Leidenschaft unseres Gottes dranbleiben, dann wird er sich verherrlichen, dann werden wir Zeichen und Wunder erleben. Ich weiß, wovon ich rede, weil ich das selber gesehen habe. Ich war in Erweckungsgebiet dort in Korea. Und als ich zurückkam, war ich so von diesen Erlebnissen erfasst und ergriffen, dass ich das tatsächlich da niederschlug, wo ich dann da war. Und da haben wir in der Gemeinde Zeichen und Wunder erlebt. Ja? Ich habe erlebt, wie über mir mit einem Mal die Herrlichkeit Gottes anfing zu vibrieren, wie die Kraft Gottes durch die Reihen strich und überall, wo gerade der Wind Gottes war, da konnten die Leute überhaupt sich nicht mehr einkriegen. Leute, das muss man mal erlebt haben. Wenn man das erlebt hat, dann wird man so hungrig und so durstig nach der Gegenwart Gottes, nach seiner Herrlichkeit, dass man ohne dem überhaupt nicht mehr leben kann. Herr, ich sage, damit beginnt es. Herr, ich sage dir Dank für alles in meinem Leben. So habe ich das in diesem Weihegebet formuliert. Dann gehe ich weiter in meinem Gebet, indem ich für alles, was in meinem Einflussbereich ist, in seine Gegenwart mit hineinbeziehe, und ihm dann dafür herzlich danke. Ich kann meinem Gott nur dann danken, wenn ich alles unter seine Herrschaft beziehe, ja? Auch das Schlechte, auch das Negative, das bringe ich in seine Herrschaft mit hinein. Und dann habe ich die Zusicherung, dass Gott selbst den Fluch in einen Segen verwandelt, dass er selbst das Böse, selbst das Negative umgestaltet, sodass es für mich das Beste wird. Das ist das Geheimnis. Aber da muss man dankbar sein, ein dankbares Herz haben und nicht murren und ach, na ja, nun ist das wieder und hin und her. Und Leute, lasst uns das abschminken. Lasst uns wirklich auf die Gebote unseres Gottes eingehen, wie es hier geschrieben steht, sagt Dank, Epheser 5,20, alle Zeit, für alles, im Namen des Herrn, darauf kommt es natürlich an. Es gibt Unglücke, die durch falsches und leichtsinniges Handeln verursacht werden. Ich habe euch das ja schon mal gesagt, ich habe dem Herrn gefragt, wenn ich einen Autounfall habe, selbst verschuldet habe, jemand kommt zu Schaden, vielleicht sogar ein Kind, da kann ich doch nicht für danken. Nein! Der Herr mutet uns nicht zu, für etwas zu danken, was wir verschuldet haben. Aber er wird uns bewahren, dass wir schuldig werden. Das ist das Geheimnis. Ein großes Geheimnis. Herr, ich preise deine Herrlichkeit, deine Liebe, deine Güte und Weisheit. Dann geht es darum, dass wir den Herrn preisen, dass wir den Herrn erheben, dass wir uns das bewusst machen, was für einen gewaltigen, 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 herrlichen Gott wir haben. Wir können das überhaupt nicht in Worte kleiden. So herrlich ist unser Gott, so umfassend ist er. Gottes Liebe. Wer von uns hat die Liebe Gottes begriffen? Ich glaube, keiner hat die ganze Dimension seiner Liebe wirklich erfasst. Seine Güte, er ist die Güte in Person und er offenbart auch seine Wahrheit. Wahrheit ist ja nicht nur ein Begriff, sondern Wahrheit ist eine Person und das ist Jesus Christus. Pilatus stand davor und so, oh, was ist Wahrheit? Dieser Mann, Politiker, hochrangiger Politiker, hat keine Ahnung, was Jesus da sagte. Schlimm, ne? Manchmal sind die Politiker auch nicht die Weisesten. Als dann aber die Güte und Menschenliebe von Gott, unserem Retter, sichtbar wurde, hat er uns aus reinem Erbarmen gerettet. Und nicht, weil wir gute und gerechte Taten vorweisen könnten. Darum hat er uns gar nicht gerettet, sondern durch die Wiedergeburt hat er uns gewaschen und durch seinen Heiligen Geist hat er uns erneuert. Hallo, was Jesus uns mit seiner Herrlichkeit zugesichert hat, es ist sowas von gewaltig. Und ich kann es ich kann mich unbedingt auf dieses unverrückbare Fundament seiner Wahrheit berufen. Es ist einfach genial. Sein Wort ist die Wahrheit. Wir brauchen keinerlei Zweifel haben, dass er das nicht tut, was er gesagt hat. Nur wir müssen natürlich die Voraussetzungen und die Bedingungen erfüllen und darum geht es auch heute Morgen. Dann die absolute Sinnlosigkeit. Ich habe extra gesagt, absolute Sinnlosigkeit, das wirkt natürlich irgendwie Protest. Wir sind doch Sünder. Wir können doch nicht absolut sündlos sein. Die Bibel sagt es, meine Freunde, und wir wollen das glauben, was die Bibel sagt. Dass wir nämlich frei werden von aller Sünde, nicht von Sündhaftigkeit in dem Sinne, dass wir nicht mehr sündigen können. Nicht mehr von der sündhaften Natur werden wir befreit. Weil diese alte Natur immer noch da ist, aber wir werden von der Vollmacht der Sünde, von der Vollmacht des alten Wesens befreit, weil wir ein neues Wesen in uns haben. Dieses neue Wesen, das die Herrlichkeit des Vaters und die Herrlichkeit Jesu einschließt. Halleluja. Und ich darf ein Teil davon sein und ihr auch. Ja. Ich spüre noch nicht diese ganze Begeisterung, aber das kommt vielleicht noch. Wenn ihr dieses Weihegebet ständig betet, dann werdet ihr vielleicht auch mal so begeistert sein. Okay. Herr, reinige mich völlig von jeder Unreinigkeit. Von der Unreinigkeit meiner Gedanken, von der Unreinigkeit meiner Worte und natürlich Taten. Es betrifft meine Gedanken, die ich unter die Zucht des Heiligen Geistes befehle sie. Und es betrifft jedes Wort, das ich ausspreche. Ich gehe davon aus, dass der Herr mir, wenn ich im Sinne der Bezeugung meines Glaubens gefordert werde, die Worte auch in den Mund legt, nach Lukas 21, Vers 14 und 15. Ich trachte danach, mit dem, was ich tue, spurgenau den Willen meines Herrn zu bleiben. Ich gehe davon aus, dass ich die Werke dann tue, die mir längst von meinem Herrn bereitet sind. Das ist das Geheimnis. Ich werde nicht fremdgesteuert in dem Sinne, dass ich nur noch eine Marionette bin. Ich bin eine Persönlichkeit. Aber meine ganze Persönlichkeit knie ich da rein und sage, Gott, verwirkliche du dich durch mich. Ich will das. Und zwar müssen wir das jeden Tag wieder machen. Jeden Tag uns entscheiden, weil das nicht automatisch geschieht, weil Gott uns die Freiheit lässt. Du kannst leben wie ein Schlumpf. Aber du kannst auch leben wie ein Heiliger. Die Entscheidung liegt bei dir. Sie liegt bei mir. Einzig und alleine. Gib keinem anderen die Schuld. Das ist immer auf andere geschoben. Ja, weil mein Chef so schlimm ist, weil die Umstände so schlimm ist. Hör auf mit dem Zeug. Schlag an die eigene Brust und sag, ich muss mich ändern. Und zwar in dem Sinne, wie ich es hier heute Morgen predige. Dann wirst du sehen, wie die Herrlichkeit Gottes über dein Leben kommt. Und wie du ein glücklicher Mensch wirst. Und wie du frei wirst. Das Wort ist lebendig. Das Wort Gottes und wirksam. Es ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Es dringt bis in das Innerste ein und trennt das Seelische vom Geistlichen. Merkt ihr, wenn ich im Wort Gottes zu Hause bin, dann wird das alte seelische Wesen, das wird durchtrennt von dem Geist in mir, der da ruft, aber Vater, dieser wunderbare Geist Gottes und mein Geist mit dem Geist Gottes kooperieren. Und ich will nur noch das tun, was der Herr will. Es dringt bis in mein Innerstes ein, ihr Lieben. Es richtet und beurteilt die geheimsten Wünsche und Gedanken unseres Herzens nach Hebräer 4, Vers 12. Und so bin ich zwar fähig zu sündigen, keiner unterstelle mir, dass ich die Sündlosigkeitslehre vertrete, in dem Sinne, dass wir gar nicht mehr sündigen können. Im Gegenteil, Christen können manchmal so schlimm sündigen, dass es eine Schande ist. Aber wir müssen es nicht mehr. Wir können ganz neu werden. Und wie gesagt, wir selber haben die Verantwortung, ob das geschieht. Ich bin zwar fähig, werde auch immer wieder in der Richtung versucht, doch ich bin in der engen Anbindung an den Herrn, im Glauben an den Sohn Gottes und an sein kräftiges Wort fähig, von Sünde rein zu werden und gewissermaßen auch zu bleiben. Darum kann ich das auch immer wieder erneuern, im Laufe des Tages immer wieder erneuern und sagen, Herr, reinige mich durch dein kostbares Blut. Die Bibel sagt es doch, dass wir so rein werden können. Herr, dann nehme ich das in Anspruch, beziehe das auf mich, glaube daran, halte das im Glauben fest, zementiere das förmlich und sage, Herr, mein Herz ist jetzt rein. Weil der Teufel immer sagt, nein, Dennis, kannst du nicht so, das ist nur theoretisch. Nein, praktisch. Ich bin jetzt so rein und weiß, wie kein Färber mich weiß machen kann, ich mein innerlich. Ganz bewusst lebe ich jetzt im Glauben und damit in dem Bewusstsein völliger Reinheit. Sagt nicht die Bibel, Jesaja, ist alttestamentlich, hört mal, Jesaja 1, Vers 18. Und wenn eure Sünden rot sind wie Blut, werden sie doch weiß wie Schnee. Und wenn sie werden wie Purpur so rot, so werden sie wie weiße Wolle sein. Wolle, die im Wasser, also die geschorene Wolle, frische Schurwolle, frisch gewaschene Schurwolle, die wird aufgehäuft. Wenn du da reinschaust, weißer und strahlender geht's nicht. Du musst die Augen zumachen, weil es blendet. So soll mein Herz sein, rein wie Wolle. Ihr Lieben, das ist doch Wort Gottes, das ist doch nicht irgendeine Spinnerei. Und wir wollen das in Anspruch nehmen. Wir wollen sagen, Herr, ich habe Anspruch auf Reinheit. Nicht, weil ich so toll bin, aber weil du so großartig bist und für mich gestorben bist. Könnt ihr da übereinstimmen? Ich möchte auch wissen, ob das auch wirklich akzeptiert wird. Herr, ich bin jetzt vorbereitet. Ich bin von dir präpariert, mich auf dein, als dein Diener zu erweisen. Ich kann nur ein Diener Gottes sein, wenn ich rein bin. Ich kann nur wirklich ein Knecht Gottes sein, wenn ich mit ihm ganz enge Gemeinschaft habe. Ich kann nur ganz enge Gemeinschaft mit ihm haben, wenn ich rein bin. Wenn mich die Sünde trennt uns von unserem Gott. Ist doch klar. Es gibt keinerlei Trennung mehr zwischen dir und mir, so darf ich es bezeugen, da deine Reinheit und deine Heiligkeit an mir gefunden wird. Das nächste ist die absolute Hingabe. Hingabe bedeutet Weihe. Ich bin damit meinem Gott geweiht. Das heißt, er kann mich gebrauchen, wie er es will. Und damit bin ich nicht entmündigt. Ich sag's noch einmal, denn diese Weihe habe ich ständig mit meinem eigenen freien Willen zu vollziehen. Es ist meine eigenständige Hingabe, ohne Manipulation. Doch wunderbar inspiriert durch den guten Heiligen Geist. Herr, ich weihe heute Morgen mein Herz und damit mein gesamtes Leben völlig dir. Diese Weihe schließt mein gesamtes Herz und Leben ein, wie ein Brunnen, der nur nach oben hin geöffnet ist. Das steht ja schon im Hohenlied geschrieben. Ein verschlossener Garten ist meine Schwester, meine Braut. Ein verschlossener Brunnen, ein versiegelter Quell, nur nach oben hin offen. Wir sind nach oben hin offen. Einfluss von unserem Herrn, den wollen wir haben. Im Alten Testament wurde die Stiftshütte mit allem, was dazugehörte, mit Salböl geweiht. Der Brandopfertag zum Beispiel, der ein Zeichen für die Hingabe an den Herrn war, wurde 7 Tage lang, überlegen wir mal, 7 Tage lang durch Opfer, die auf ihm gebracht, verbrannt wurden, geweiht. Dann wurde der Altar in höchstem Maße geheiligt und alles, was ihn berührte, verfiel dem Heiligtum. Das war Altes Testament. Meint ihr, im Neuen Testament sind die Dinge luschiger? Im Neuen Testament ist es viel klarer, viel herrlicher. In meiner Hingabe bin ich jetzt versiegelt durch das Siegel des Heiligen Geistes. Gott hat, so heißt es im 2. Korinther 1, Gott hat uns mit euch zusammen fest auf Christus, den Gesalbten, gegründet. Ja, er hat uns gesalbt und sein Siegel aufgedrückt und als Anzahlung seinen Geist in unsere Herzen gegeben. So sollen wir leben, meine Geschwister. Und nachdem ihr das Wort der Wahrheit, die gute Botschaft von eurer Rettung gehört habt und zum Glauben gekommen seid, wurdet auch ihr mit dem versprochenen Heiligen Geist versiegelt. Wer ist hier versiegelt mit dem Heiligen Geist? Ja, ja toll. Lasst uns das wieder ganz neu uns bewusst werden und wieder ganz neu vollziehen. Wir können es ja wieder heute Morgen wieder neu versiegeln. Lassen. Halleluja. Herr, ich bin ausschließlich hier, um deinen Willen zu tun. Das ist auch so ein Gebet gewesen. Damit greife ich auf, was unser Herr uns in seinem Mustergebet befohlen hat. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Du zeigst mir die Gelegenheit, die ich wahrnehmen soll, um deinen Willen zu tun. Du zeigst mir die Werke, die du für mich längst vorbereitet hast, damit ich keine eigenen Werke tue. Es gibt Leute, die machen fromme Sachen, aber das sind ihre eigenen Werke. Und Jesus wird einmal sagen, ich kenne euch nicht. Ich will nicht meine Werke tun. Wenn ich heute Morgen zu euch predige, will ich nicht meine Worte sagen. Ich will, dass der Herr durch mich redet. Das ist ein großer Anspruch, ist auch eine große Verantwortung. Ich spüre diese Verantwortung. Herr, ich entscheide mich aus der Tiefe meines Herzens nur zu deiner Ehre zu leben. Du hast mir deine Reinheit und deine Herrlichkeit gegeben. Ich lege dir alles zu Füßen, denn du bist bei mir, alles in allem. Wer mich sieht, der soll dich sehen. Hat nicht Jesus gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater? Wir können das auf uns beziehen. Wer uns sieht, wie wir handeln, wie wir geartet sind, wie wir reagieren auf Menschen und auf Umstände, der soll Gott sehen, der soll Jesus sehen können. Das ist ein Riesenanspruch. Können wir natürlich nie von uns aus bringen. dann brauchen wir den Herrn, dann brauchen wir seine absolute Hingabe, dann brauchen wir seine absolute Gegenwart und Hilfe. Und die können wir erbitten. Und Jesus sagt, wer bittet, dem wird gegeben. Du hast mir deine Reinheit und deine Herrlichkeit gegeben. Ich lege dir alles zu Füßen, denn du bist bei mir. Du bist bei mir alles in allem. Wer mich sieht, der soll dich erkennen und preisen. Ich will die Ursache dafür sein, dass du geehrt und dass du verherrlicht wirst. Das sollte uns umtreiben, meine Geschwister. Das sollte unsere Priorität, unsere Prämisse sein. Viertens, absolute Dienstbereitschaft. Herr, fülle mein Herz mit deiner Liebe. Deine Liebe zu uns Menschen hat dich auf die Erde getrieben. Und so will ich von deiner Liebe getrieben werden. Sie geht weit über mein Verstehen hinaus und ich gebe mich dem völlig hin. Deine Liebe soll mich zu den Taten treiben, die ich tun soll. Und mein Handeln darf nicht durch meinen eigenen Ehrgeiz vermischt und damit getrübt werden. Meine Geschwister, achten wir darauf, besonders die wir auf dem Podium Dienst tun, achten wir sehr darauf, dass wir uns nicht selber suchen. Achten wir sehr darauf, dass wir uns nicht selber verwirklichen. Ehrgeiz ist vom Teufel in diesem Sinne. Es ist nämlich der Geiz, der uns die Ehre Gottes wegnimmt. Wir sind allzumal Diener. Und ein Putzdienst, Ewald wird nachher wahrscheinlich noch was dazu sagen, ist genauso wichtig wie der Dienst auf dem Podium. In dem Sinne, dass wir alle Diener Gottes sind. Wir haben unterschiedliche Aufgaben, unterschiedliche Verantwortung. Aber keiner lebt sich selber. Und wir können Gott nicht beeindrucken mit so großartigen, bombastischen und pompösen Geschichten. Unser Gott lässt sich nicht beeindrucken. Was unseren Gott beeindruckt, ist ein reines Herz. Ein demütiges Herz. Hingabe, das beeindruckt unser Herrn. Da klatscht der Himmel Beifall. Da haben wir den Himmel auf unserer Seite und ich will, dass der Himmel auf unserer Seite ist. Herr, segne alle, die mir feindlich gesonnen sind. Herr, ich vergebe allen alles, was irgendwann mir an Bösem angetan hat. Ich sag's noch einmal, das heißt nicht, dass wir allen zu Willen sein müssen. Das heißt überhaupt nicht, dass wir nicht Leute korrigieren dürfen. Das heißt es überhaupt nicht. Aber ich vergebe ihnen und ich suche nur das Beste für den Nächsten. Und wenn ich ihn korrigiere, dann nicht von oben herab, sondern dann als sein Diener, der ihm was Gutes tun will. Wie Hansi bei der Beerdigung gepredigt hat von den Hofnarren. Niemand konnte dem König was sagen, ne? Nur der Hofnarr, der hatte Narrenfreiheit. Und dem hat der Hofnarr dann gesagt, was Sache war. Ja? Dass er nämlich der größte Narr war, weil er sich überhaupt nicht um sein ewiges Leben gekümmert hat. Allen Menschen gegenüber, wer immer sie sind, bin ich freundschaftlich gesonnen. Ich will sie für dich gewinnen. Herr, bereite sie auf eine Begegnung mit mir und damit mit dir vor. So muss es sein. Sie sollen gerettet werden und ich will mich dazu von dir gebrauchen lassen. Wisst ihr, dass der Apostel Paulus mal gesagt hat, richtet euch nach meinem Vorbild. Da könnte man sagen, wow, also Paulus, bist du da nicht ein bisschen hochtrabend? Und dann sagt er, weil ich ein Knecht Gottes bin, weil ich bemüht bin, nur den Willen Gottes zu tun. Und ihr könnt mich prüfen, ich stehe auf dem Tablett, ich stehe in der Öffentlichkeit, prüft das. Und das war bei Jesus auch. Und Jesus konnte sagen, wer kann mich einer einzigen Sünde überführen? Herr, gebrauche mich, anderen Menschen nur Gutes zu tun. Herr, hilf mir, Böses mit Gutem zu vergelten. Hilf mir von Herzen, Gutes für die zu erbeten, die mir feindlich gesinnt sind. Zeige mir, was ich ihnen tun kann, damit ich ihnen eine Gabe Gottes sein kann. Herr, ich möchte deine Güte und deine Wahrheit ihnen gegenüber ausleben. Ich möchte sie ihnen zeigen. Ich möchte sie ihnen zuteil werden lassen, dass es ihnen gut geht. Fünftens, dass Herrn Freude und Wohlgefallen soll auf meinem Leben ruhen. Herr, ich will dir nur Freude machen. Herr, ich danke dir, dass du mich so ernst nimmst, dass dir mein Wesen und mein Handeln überhaupt wichtig ist. Danke, dass du mir dein Vertrauen schenkst, dass du mir die Verantwortung übertragen hast, dass du die Entwicklung von meiner Entscheidung und von meinem Handeln abhängig machst. Das ist doch großes Vertrauen. Danke, Herr. Ich will das aber nicht ausnutzen, sondern ich will mich einbinden. Ich will mich herunterhalten zu den Niedrigen. Ich will mich dir hingeben. Das alles will ich niemals missbrauchen. Herr, der ganze Himmel soll sich über mich freuen. Herr, ich weiß, dass du Engel abgestellt hast, die mir bei meinem Dienst zur Seite stehen. Ich will, dass sie ihren Dienst an meiner Seite mit großer Freude versehen können. Auf diese Weise möchte ich, dass du darum viele von ihnen für mich abgestellt hast. Ist schon jemand mal einem Engel begegnet? Ist nicht so offensichtlich, ne? Aber Leute, ich habe zweimal in meinem Leben Engel erlebt. Zweimal. Bin ja auch schon älter als ihr in der Regel. Es ist beeindruckend. Es ist beeindruckend. Sie verwandeln sich in Menschen, sie können menschliche Gestalt annehmen, aber du merkst durch die Umstände, das waren keine Menschen. Du merkst, mit einem Mal sind sie weg, mit einem Mal spurlos verschwunden, wie es bei mir war. Du sagst, wo sind sie? Und sie haben mir geholfen aus einer ausweglosen Situation. Die Engel, die treten in den Hintergrund, die werden nicht offenbar. Du bist offenbar, du bist hier, du bist ein Werkzeug Gottes, du bist der Verwirklicher des Willens Gottes hier auf Erden. Gott hat keinen anderen, jedenfalls will er keinen anderen haben. Er will dich haben, du sollst sein Werkzeug sein. Dich will er gebrauchen zum Segen. Und sechstens und letztens, ihr merkt, ich habe ein bisschen geeilt und trotzdem ist es schon spät. Herr, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Meine Lieben, ich ehre dich mit Glauben, sage ich zu meinem Herrn, und ich ehre dich, oh Herr, mit völligem Vertrauen. Mein ehrliches Ansinnen und Verlangen kommt ja von dir und deswegen weiß ich, dass du mich erhört hast. Jesus, du bist mir da ein großes Vorbild, der du zum Vater gebetet hast. Vater, ich weiß, dass du mich alle Zeit erhörst. Ich will, dass ich dieses verinnerliche und dass ich das ergreife. Herr, du hast mir in deinem Wort zugesichert, dass ich alle Zeit erhört werde, wenn ich dir vertraue, wenn ich in deinen Worten Glauben schenke und wenn ich in deinem Namen bete. Hat der Herr die absolute Gebetserhörung uns zugesichert. Und das sollten wir in Anspruch nehmen. Aber wir sollten uns natürlich auch dann da an die Kandare nehmen. Ja, ich versichere euch, sagt der Herr, wer mir vertraut und glaubt, wird auch solche Dinge tun, ja sogar noch größere Taten vollbringen, denn ich gehe zum Vater und alles, was ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun, denn so wird der Vater im Sohn geehrt. Was ihr also in meinem Namen erbittet, werde ich tun. Wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Ihr werdet es bekommen. Weil wenn wir in seinem Namen bitten, dann werden wir keine blöden Gebete sprechen, dann werden wir nach seinem Willen bitten. Ihr habt mich nicht auserwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch gesetzt, auf das ihr hingeht und Frucht bringt, eure Frucht bleibe, auf das, was irgend ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen, das wird er euch geben. Und an jenem Tage werdet ihr mir nichts mehr fragen. Das heißt, im Griechischen heißt Fragen eratau und Bitten im Sinne von Erhörung heißt aitheo. Das sind zwei verschiedene Worte. Und hier gebraucht er, an jenem Tag werdet ihr mich nichts mehr bitten im Sinne von eratau. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was irgend ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, wird er euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet und ihr werdet empfangen, auf dass eure Freude, hallo, fröhlich. Ich habe also ein gutes Rezept für völlige Freude. Dass eure Freude völlig werde. An jenem Tage werdet ihr bitten in meinem Namen und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde. Der Vater wird euch hören. Ist das nicht herrlich? Jesus, ich preise dich und ich bete dich an. Mein ganzes Leben soll so erfüllt sein mit Lobpreis, mit Anbetung. Du allein bist der Grund meiner Anbetung. Dein unbeschreiblich herrliches Wesen ist der Grund meiner Anbetung. Du bist es, weil du da bist. Es ist so wunderbar, dass es dich gibt, dass alles so ist, wie es ist mit dir. Das ist so fantastisch. Ich kann es überhaupt nicht in Worte fassen. Preis und Dank und Anbetung alle Zeit und in alle Ewigkeit hindurch sei dir. Was für ein wunderbarer neuer Tag ist heute. Ich gehe in diesen Tag hinein als ein Diener Gottes, als ein Knecht Jesu Christi und du als eine Magd des Herrn. Halleluja. In diesen Tag hineinzugehen bedeutet, dass Furcht und Sorge von mir fliehen müssen. Bedeutet, ich gehe im Auftrag der Gemeinschaft in der Gemeinschaft meines Herrn, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes meinen Lebensweg. Und ich werde meinen Lebensweg so gehen, dass wenn ich am Ende angelangt bin, der Herr sagt, gut gemacht, treuer Knecht, gut gemacht, du treue Magd, kehre ein zu deines Herrn Freude. Amen. Lass uns aufstehen und wir wollen beten. Lieber Heiland, ich möchte dir von Herzen danken für meine Geschwister. Ich segne sie jetzt, Herr, dass sie sich wirklich dir weihen, dass das nicht nur Worte sind, sondern dass diese Worte Kraft haben, die in unserem Herzen sich als die Kraft Gottes erweisen, die ein neues Leben hervorbringen. Eine neue Nachfolge, eine neue Hingabe, eine neue Leidenschaft. In diesem Sinne segne ich meine Geschwister, Jesus. Wirke du weiter nach. Herr, dass diese Worte jetzt wie so ein prasselndes Feuerwehrgewitter über sie gekommen sind, dass sie diese Worte so neu in sich aufnehmen. Amen.